Herzlich willkommen zu Technikquatsch. Heute Folge 48 und wieder in der gewohnten Formation. Wir begrüßen alle Zuhörer, alle neuen Zuhörer und ich bin der Mo.
Ich bin die Miep.
Und ich bin der Mike.
Ja, hallo. Jetzt sind wir wieder alle da.
Yay. Ich hoffe,
alle sind wohl auf und gesund.
Ja, passt.
Ja, geht so.
Sterbe so ein bisschen an meinem Asthma dank der aktuellen Wetterpollenlage. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr an alle Zuhörer. Ich reiße mich zusammen. Ja, was gibt es zu erzählen? Hat irgendjemand was ganz Tolles erlebt die Woche?
Ich habe ganz viel erlebt. Ich habe viel gefaulenzt. Und das ist doppelt blöd, das jetzt zu sagen, weil ich habe nämlich keine Themen für heute vorbereitet, wie ich den anderen beiden gesagt habe. Ich habe aber Sachen versprochen gehabt und ich verspreche, dass ich sie nächste Woche machen werde. Ja, ich war halt bei meinen Eltern und dann bin ich zu nichts gekommen. Und ich habe einen neuen Schrank aufgebaut. Das ist super, weil ich habe jetzt ein Schwerlastregal statt eines wackeligen Holzregals. Und das hat 175 Kilo Tragkraft pro Regal. Das heißt, ich kann mich da auch draufstellen und hüpfen. Es ist egal.
Hast du das super. Phantom?
Nein. Das ist irgendein Ausläufermodell, halt so ganz typisches Schwerlastregal, die zum Stecken halt. Ist sogar ein bisschen bunt, damit sieht es nicht ganz so scheiße aus im Wohnraum. Also ich habe es in Blau und Orange. Aber ich könnte ein paar mehr Regale vertragen. Aber wenn ich drei Regale kaufe, kann ich auch gleich noch ein neues Schwerlastregal kaufen mit 5 Regalen. Das ist ganz... Naja, ich habe jetzt einen Teil des alten Holzregals abgesägt und für als Zwischenebene reingestellt für meinen Tee und so, weil es ja nicht so hoch ist. Und jetzt passt es eigentlich ganz gut.
Nichts geht über Kallax.
Ja, nee.
Ich liebe Kallax einfach.
Da kann ich mich nicht draufstellen. Das muss ich zwar beim Regal auch nicht, aber...
Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für eine Anforderung?
Nee, aber also das Regal,
muss ein Mensch den Körper aushalten, egal ob lebendig oder tot.
Jetzt pass mal auf, das Regal, was ich vorher hatte, das ist überhaupt nur deswegen nicht umgefallen, weil es sich gegen die Wand gelehnt hat. Und es ist 2,20 hoch gewesen, so wie das jetzige auch und voll beladen. Das heißt, wenn ich das irgendwann mal so falsch angestoßen hätte, dann wäre mir das auf den Kopf gefallen. Deswegen musste auch was anderes her. Aber ich bin jetzt ganz glücklich mit der Wahl. Ich bin mal wieder von den einen ins andere extrem gehuscht. Das ist so üblich. Also passt.
Das heißt, deswegen war die Ente immer in deinem Zimmer, falls das Regal runterkommt, zum Auffangen.
Ich glaube, es hätte einfach nur einen großen Batsch gemacht. Meine arme Ente. Okay.
Ja, bei mir, ich war beruflich nochmal in Frankfurt, also heißt wieder 600 Kilometer gefahren die Woche, also gestern war's. Und bin ein bisschen in der PS2 Rabbit Hole gefangen, da kommen auch meine News so ein bisschen her.
Finde ich gut.
Oder? Aber da komme ich später noch zu. Da würde ich doch das Wort heute doch mal an Mike, oder?
Hast du ja, ich... muss noch kurz, ja, also das Beste, was mir diese Woche passiert ist auf Twitter, das musste ich sagen, ich habe da tagelang drüber gelacht, das war, dass irgendein Bundesministerium warnt vor irgendwas kaltgepresstem Hanföl, weil da psychoaktive Substanzen drin sein können.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und dann habe ich halt auf Twitter, habe ich mir gedacht, das googelst du jetzt mal, ich weiß nicht mehr genau, wie der Name von dem Hersteller ist, aber ich habe gesagt, blablablas, kaltgepresstes und Google kann so herrlich sein in seinen automatischen Suchergänzungen, kaltgepresstes Pferd.
Was?
Ja, kaltgepresstes Pferd, ich bin tagelang da gesessen und habe gelacht. Ich kann es gleich nochmal aufrufen. Weil das ist witzigerweise die Twitter-Antwort, die ständig immer wieder Likes kriegt. Genau, Westermeyers kaltgepresstes ergänze Pferd. Ja. Ah ja, ich habe dann nachgeschaut, anscheinend geht es darum, Hundefutter mit kaltgepresstem Fleisch, aber das fand ich auch sehr seltsam, aber trotzdem, ich war so her. Also, es ist so gut. Ah, ich habe wirklich 2-3 Tage lang immer wieder gelacht. Ah, ist das schön. Okay, also das war das Beste online quasi. Und dann, vor 2 Tagen, glaube ich, war nachts meine Katze noch draußen. Und dann rufe ich sie, denke mir, also irgendwann so um 2 Uhr oder so, wollte ich mal gedacht, jetzt gehen wir mal ins Bett. Oder 1, keine Ahnung, so wurscht. Auf jeden Fall rufe ich so und dann höre ich, dann geht so beim Nachbarn das Licht an, meine Katze geht so am Zaun vorbei, so ganz jämmerlich, miau, miau. Und ich so, was ist denn los? Und miau, geht sie an den Zaun an. Und ich dachte mir, ist bei dir was, ist ihr was passiert? Ist die verwirrt? Was ist los mit meiner Katze? Und dann schaut sie so den Zaun an, wo da so ein altes Fenster lehnt, miau, miau, und läuft dann irgendwie in die Wiese rein. Ich denke mir, oh Gott, was ist mit meiner Katze los? Und dann gehe ich so rüber zum Nachbarn und sehe, da sind alle Tore zu. Die ist nicht mehr rausgekommen. Die war eingesperrt im Garten vom Nachbarn.
Oh.
Und dann habe ich halt das Gartentürl aufgemacht und sie ist raus. Ja, die war total fertig mit den Nerven.
Oh Gott.
Ja, wahrscheinlich, die haben ein elektrisches Tor, wahrscheinlich ist die rein. Dann haben sie es zugemacht und dann ist sie nicht mehr rausgekommen.
Ach Gott.
Oh, der ist ja wirklich bloß der Nachbar. Also wenn das jetzt irgendwie 5 Straßen weiter wäre, wäre es ein Problem. Aber ja. So weit geht die normal nicht. Aber das, da war ich so, oh, die arme Kleine, musste man gleich viel kuscheln.
Oh nein.
Oh, das hat sie, glaube ich, selber noch nicht erlebt gehabt. Und da war sie einfach fertig mit den Nerven. Ansonsten gefällt es dir sehr gut, jetzt wo das Wetter wieder so toll ist, ist die wieder viel unterwegs. Aber ja, genau, das so nebenbei. Dann würde ich tatsächlich gleich das Wichtigste abarbeiten. Und zwar, heute ist Mittwoch, der 31. Wir nehmen da auf. Und gestern am 30. am Dienstag war der offizielle Start der 11. Generation der Intel-Prozessoren auf Basis von Rocket Lake. Und das hatten wir ja schon zuletzt, wo so Vorab-Tests waren, weil es irgendwie sie verbockt hatten mit den Embargos bei den Händlern, sodass die schon im Handel waren. Zumindest ein Modell, also der 11700K, was ein 8-Kern-Modell ist. Und jetzt waren halt die ganzen offiziellen Tests. Und meine Güte, also der, auf den ich mich jetzt hauptsächlich beziehe, ist wieder mal Computer Base. Die sind noch relativ handsam, was das Fazit angeht. Also ist keine Empfehlung, gleich vorweg. Sie empfehlen es nicht. Und diverse andere Sachen wie Gamers Nexus haben den 11700K schon als a waste of sand bezeichnet.
Oh Gott.
Und den 11900K, also das Spitzenmodell. Und das muss man sagen, der i9-10900K, also das ist wirklich mit den Zahlen, ja, das werden wir noch öfter haben. Also der Vorgänger, der hatte ja noch 10 Kerne. Der jetzige 11., die 11. Generation, da hat der 11900K, obwohl der mehr kostet als der Vorgänger, mit weniger Kernen, also nur 8, also er hat weniger Kerne, kostet mehr. So.
Mhm.
Der 11700K hat auch 8 Kerne, wie der Vorgänger, der direkte, aber halt diese quasi High-End-Sache i9, die ist halt komplett obsolet. Ist einfach nur mehr Takt und heißer und mehr Strom, vor allem. So.
Das klingt also ja traumhaft.
Genau. Ah ja, genau. Und das im Review zum 11900K haben sie dann gemeint, also wenn der 11700K quasi eine Verschwendung von Sand ist, der besser am Strand wäre, der Sand, dann ist der 11900K eine Verschwendung von Sand, die besser in der Badehose wäre. Also nach dem Motto, die ist besser sogar in der Hose. Also selbst da wäre der besser aufgehoben. Und das ist halt so richtig. Ja, das Üble ist halt in den ganzen Tests, teilweise landet der hinter seinem Vorgänger, seinem direkten, in den Leistungssachen.
Ja, das geht gar nicht.
Also das ist halt, also die Tests sind ungefähr gleich schnell in den meisten Sachen. Das ist sozusagen im Optimalfall. Manchmal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Und im direkten Vergleich mit den Ryzen-Prozessoren, die halt ja der eigentliche Konkurrent ja sind, wenn man schon sich gegen sich selber verliert, dann sollte man wenigstens gegen die Konkurrenz gewinnen. Das Blöde ist halt, dass die Konkurrenz ja auch schneller war als der Vorgänger.
Mhm.
Das heißt, also wenn man jetzt halt 1:1 die 8-Kerner vergleicht, dann kommt der halt so an den 8-Kerner, an den 5800X von AMD so ran. Mit Übertaktung beziehungsweise zu dem sogenannten Adaptive Boost. Die haben mal wieder ein neues Boost-Modell eingeführt, inzwischen glaube ich das fünfte. Da ist er dann vielleicht ein bisschen schneller. Das Problem ist bloß, dass der als Spitzenmodell preislich eher ans 12-Kern-Modell von AMD geht. Und da sieht er halt dann gar kein Land mehr. Also kein Land ist übertrieben, aber halt da ist er langsamer. In Spielen teilweise, in Multicore-Anwendungen ja sowieso, weil dem einfach 4 Kerne fehlen. Das ist nur so mal, also ich gebe da bloß einen groben Überblick, weil großes Detail braucht man da nicht gehen. Ja, problematisch wird es halt dann tatsächlich, wenn man Leistungsaufnahme anschauen. Weil, also wenn man jetzt so die Leistungsaufnahme sich generell anschaut, im Leerlauf ist nicht so wichtig. Aber im normalen Betrieb, ja, wie fängt man das an? Ja, da müssen wir ja auch, also das ist echt schlimm. Das gesamte System hier unter einer Anwendungslast von für CPU rein, also ohne die GPU wirklich zu nutzen, braucht er 11900K ohne Adaptive Boost bei Computer-Based 270 Watt, also das gesamte System. Was ja dann fast nur der Prozessor ist.
Boah.
Ja gut, der 10900K, also der Vorgänger hat dann sogar schon 311 gebraucht. Das Problem ist mit diesem Adaptive Boost, das heißt, der, wo er dann, wenn er Temperatur Headroom hat, nochmal weiter hochsteigt und wenn man ihm die Zügel locker lässt, was den Stromverbrauch angeht, dann geht der bis 319 Watt. Also wie gesagt, das gesamte System, aber trotzdem. Im direkten Vergleich haben die das bei dem Ryzen 9 5950X, der 16-Kerner, war der bei 116 Watt?
Ja.
Das ist halt, weißt du, also wenn man dann bedenkt, dass so ein Threadripper 3990X, das glaube ich das 64-Kern-Modell wäre, war das bei 250 Watt? Ja.
Da kommen wir ja so langsam in Verbraucher eines Föhns.
Also, aber halt auf Dauer.
Das ist so.
Und nicht nur für 5 Minuten.
Hey.
Ganz toll hier. Leistungsaufnahme des kompletten Systems mit Games an der Steckdose, also gemessen. Das hängt natürlich an vielen Faktoren auch zusammen, auch mit Wirkungsgrad, aber die benutzen ja das gleiche Zeug für alle, also ist es vergleichbar. Da ist er dann mit diesem Adaptive Boost sind sie bei 580. Dazu muss man sehen, dass die wahrscheinlich eine 3090 drin haben. Aber das ist halt immer noch einfach mal 80 Watt mehr als der Vorgänger oder 90. Das ist dann schon... Gut, ich meine, wir reden ja, also ich habe jetzt halt hauptsächlich über das quasi High-End-Modell, Spitzenmodell geredet. Das 6-Kern-Modell 11600K ist dann schon wesentlich sinnvoller. Das verbraucht relativ, wobei das sind halt auch 400 Watt ungefähr, was genauso viel ist wie ein 5900X mit 12 Kern. Naja. Also, wie hatte Steve Burke von Gamers Nexus nochmal gesagt? Eben a waste of sand. Was jetzt hier nicht so rauskommt, also die tatsächlich leistungsmäßig dürften die 6-Kerner, also der 11400 und der 11600K durchaus interessant sein, wenn sie im Preis fallen. Aber momentan kostet halt der 10400F ohne Grafikkarte, ohne Grafikeinheit von Intel selber 130 Euro. Und ist vielleicht ein paar Prozent langsamer als der Nachfolger. Das ist wirklich eine Preis-Leistung, sehr hervorragende CPU, aber das... Und wenn die sich da nicht irgendwie preislich annähern, dann weiß ich auch nicht. Also das ist halt wirklich so eine Art, sie haben es irgendwann entwickelt, das ist ja so ein sogenannter Backport, also die die Architektur ist ausgelegt auf 10 Nanometer, auf ihren 10 Nanometer Prozess. Und da die das ja jetzt nicht in der Produktionsmenge geschafft haben, richtig hinzubekommen für einen Desktop, haben sie es halt quasi zurückgeportet auf den 14 Nanometer Prozess. Und das funktioniert halt hin und vor nicht richtig. Also es ist jetzt nicht komplett schlecht, wenn nicht halt der eigene Vorgänger besser wäre und die Konkurrenz auch besser. Das ist halt das. Ich meine, man muss ja immer eine Relation sehen. Und nee, also meiner Ansicht nach waren die einfach zu weit in Entwicklung, haben aber gesagt, jetzt schmeißen wir es halt raus. Also auf den Markt. Mhm. Weil ansonsten, die hätten da viel früher sehen müssen und ganz schlimme Sachen. Eins möchte ich noch dazu fügen. Also, positiv bei Intel, die neuen Chipsätze, also vor allem, also sonst war es ja so, nur bei den Z-Chipsätzen kann man die Prozesse übertakten und vor allem auch den Speicher übertakten. Weil sonst die leistungsmäßig guten, also wie der 10400F oder 10400 einfach, die sind auf einen Speicher von DDR4 2666 beschränkt, offiziell. Damit bremsen die sich eigentlich selbst komplett aus. Das ist halt das. Und jetzt bräuchte man theoretisch ein theoretisches High-End-Board mit Z490-Chipsatz, um aus dem kleinen, günstigen Prozessor angemessen mehr Leistung rauszuholen, indem man einfach nur den Takt schneller stellt, also den Arbeitsspeicher schneller stellt. Das geht. Das war halt dumm. AMD lässt es halt bei beiden, dem Mainstream und dem High-End zu. Hm. Und so. Abgesehen davon, dass die aktuellen Ryzen alle auf 3200 ausgelegt sind. So, jetzt sind halt die neueren, dürfen jetzt auch 3200 und zwar auch halt bei Z, aber auch beim Budget- oder Mainstream-Chipsatz B560. Was viel besser ist, weil da kannst du auch einfach ein wirklich günstiges System dann zusammenbauen. Ja. Nur, jetzt haben sie da wieder was eingeführt. Also, und zwar beim Arbeitsspeicher die sogenannten Gears. Gear 1 und Gear 2. Jetzt wird es nämlich lustig. Gear 1, also das klingt erstmal komplett absurd, was soll der Schmarrn? Was bedeutet das überhaupt? Das heißt einfach nur Gear 1, da ist der Speichercontroller des Prozessors quasi auf voller Geschwindigkeit und bei Gear 2 wird die Geschwindigkeit halbiert. Jetzt dürfen die kleinen Prozessoren nur Gear 1 bis 2933 und Gear 2 dann 3200. Bei Gear 2 eben erhöht sich aber die Latenz des Ganzen so stark, dass Gear 2 3200 langsamer ist als Gear 1 2933.
Okay.
Ja, genau, weil Intel mal wieder Intel ist.
Das klingt nicht sinnvoll.
Ja, das ist dumm. Nur anscheinend juckt es die Mainboard-Hersteller nicht und du kannst es trotzdem frei auswählen, wie du willst. Was wieder gut ist, aber das ist bisher nur getestet worden mit Z590. Jetzt würde ich gerne wissen, wie die Einschränkungen bei B560 sind, weil das wäre ja eigentlich das Optimum. Ein kleinen Chip mit einem Mainstream-günstigen Mainboard und dann schön den Speichertakt hochstellen. Das wäre Optimum. Könntest du wirklich günstig viel rausholen. Aber da muss ich halt erstmal nachschauen, ob das überhaupt irgendwann einer mal überprüft. Weil Intel ist.
Gibt es überhaupt die Prozessoren gerade gut?
Das ist die nächste Frage. Da kann ich aber wirklich live direkt nachschauen. Geizhals aufmachen. Prozessoren. Und gucken wir mal. Machen wir mal Octa-Core.
Ihr beeinflusst euch schon sehr groß.
Das ist mal Geizhals. Nö, die Verfügbarkeit schaut gut aus. Also ist grün, wobei da muss man draufklicken. Nee, also auch bei respektablen Versendern wie Notebooks billiger und so. Es gibt sie.
Okay. Ich habe nur in den Foren immer gelesen, was für ein Brecher dieses Ding da ist. Von der Größe.
Ach so. Ja gut, ich meine, das Package ist ja genauso groß, aber der Die, also ja, der soll deutlich größer sein, ja.
Naja,
Das ist auch der Grund, warum da jetzt, oder einer der Gründe, warum nur 8 Kerne drin sind und nicht 10 als Maximum, weil es hat keinen Platz mehr. Ja, eben, wie gesagt, die Architektur ist auf 10 Nanometer ausgelegt und jetzt ist es auf 14. Das Ding ist einfach größer, als es sein sollte, ursprünglich. Naja.
Ja, wobei die Nanometer da jetzt nicht das Problem sind, die da mehr sind.
Ja, nicht schon, aber es macht es halt einfach größer, wenn es halt irgendwie 40% größer ist dann.
Intel hat halt einfach aktuell noch Glück, dass sie halt so viele Verträge haben. Und
ja.
Wir hatten es ja in der letzten Folge gesagt, Stichwort Windows 10X, dass man Windows jetzt ein Chromium OS Adaption baut. Das wird dann auch nochmal schön witzig für das, ich meine, das ist ja jetzt schon witzig für Intel. Wenn das Ganze dann irgendwie so ein Chromium ARM Laptop dann bald mal gibt, für ein Apple und ein Ei, dann wird es dann auch nochmal witzig für die. Dann können die ihre Celeron ja aber ganz wegschmeißen.
Oh ja, stimmt. Dings ARM hat ihre neue ARM V9 Architektur vorgestellt. Das könnte richtig, richtig reinhauen.
ARM kommt, das haben wir ja, sagen wir ja schon, prophezeien wir seit Beginn dieses Podcastes.
Stimmt. Kann ich attestieren, auch als Hörer.
Ja, nee, also da geht es, glaube ich, noch richtig rund die nächsten 1-2 Jahre. Und weiter. Ach ja, ach Intel.
Ja.
Hätten sie es einfach ausgelassen. Aber egal. Im Herbst soll ja schon 12. Generation kommen.
Raptor Lake?
Nee, das ist erstmal Alder Lake.
Ja.
Das ist der erste mit diesem Big-Little-Konzept. Also so ähnlich, wie wir es ja von ARM und so schon lange kennen. Diese quasi großen High-Performance- und kleine Effizienzkerne. Das wird tatsächlich interessant. Da gibt es dann, die größte Ausführung ist 8.8. Und die großen können dann noch Hyper-Threading. Also wird es dann Prozessoren geben mit 24 Threads. Also 2x8 die großen Threads und dann eben einmal 8 die kleinen. Und ich bin so gespannt, wie Windows damit klarkommt.
Ich frage mich auch gerade, wir hatten ja zu Anfang von Zen und Zen 2 ja diese Diskussion, was bringt das denn in den Spielen so wirklich?
Ja, na vor allem das große Problem bei Zen 1 und vor allem noch Zen Plus, Zen 2 war dann schon das geregelt, dass der Windows Scheduler, also quasi das Ding, was sagt, welcher Thread und welcher Prozessor was machen soll oder zu welchem Prozessor er oder Kern er die Aufgabe schiebt, dass der damit nicht gut klarkam. Weshalb allein schon über Windows die ausgebremst wurden, weil es einfach nicht klarkam. Linux war da anscheinend besser drauf eingestellt. Und ja, aber jetzt haben die, aber das waren halt immer alles gleichwertige Kerne und Threads. Und jetzt kommen dann auf einmal für Windows neu diese unterschiedlichen Leistungsstufen von Kernen. Und ja, natürlich arbeitet Intel mit Microsoft bestimmt schon ewig zusammen und das wird wahrscheinlich ein weniger problematischer Start, aber trotzdem, wenn der mir dann irgendwelche Low-Performance-Sachen auf einmal auf die High-Performance-Kerne schiebt oder umgekehrt, oder das wird lustig.
Bei Linux ist es ja eh so ein Ding, das ist ja sehr optimiert mittlerweile im Serverbereich oder viel Entwicklungsarbeit von Linux geht in den Serverbereich, dass dann der Consumer Ubuntu oder so da die Optimierung dann mitnimmt, ist klar.
Also. Ja, nee, also eben. Und Kernel ist ja quasi, da fließt es ja alles zusammen, aber das wird lustig. Aber eben, es ist halt, der ganze Sockel 1200 war halt so ein, ich weiß nicht warum, Ding. Weil es wurde letztes Jahr eingeführt und dieses Jahr wieder beerdigt. Das ist sogar für Intel schnell. Weil der Alder Lake kommt ja auf dem 1700. Das wird ein Riesenbrocken dann. 1700 Pins.
Ja, und von der Grafikkarte von Intel hat man ja auch nichts mehr.
Ja, doch immer mal wieder. Also da war jetzt zuletzt irgendwie ein Leak mit, dass es so in die Richtung 3060, 3060 Ti gehen könnte. Das wäre, finde ich, also voll gut, aber soll auch noch dieses Jahr Sommer, Herbst rumkommen? Bin ich gespannt. Da bin ich jetzt fast noch ein bisschen mehr gespannt, aber Intel muss jetzt wirklich. Ja, die haben jetzt letztens in so einem Investor Call ja selber oder in der Vorstellung von ihrem neuen CEO selber gesagt: 3 bis 4 Jahre, bis dann wollen sie wieder Performance Leader sein. Beziehungsweise da schätzen sie selber, dass es bis dahin dauern wird.
Ich sag dir ganz ehrlich, als Investor würde ich sagen, haut die Grafikkarte raus für die ganzen Miner. Da ist das Geld zu holen.
Ja, gut, solange es dann fertig ist, kannst du es auch nicht raushauen.
Ja, aber.
Aber ja, klar. Ach ja, mit Mining braucht man, glaube ich, gar nicht anfangen.
Nee,
ja, es ist sowieso das Ding, die haben es ja schon wieder, also die Einschränkungen haben sie teilweise ja schon umgangen, indem sie einen HDMI-Dongle rangehängt haben. Und solche Sachen, also. Ja, und inzwischen ist es komplett freigeschaltet. Jetzt haben sie letztens, gerade heute ist eine Meldung rausgegangen von einem Rig mit 7 Grafikkarten, 3060. Obwohl angeblich nur eine gehen sollte, maximal. Ja, ja. Alles kaputt.
Yes.
Ah ja, gut, bevor ich da jetzt weiter auf Intel rumhau, mach mal einen Sack zu, was das angeht, würde ich sagen.
Ja, ja.
Die tun einem ja schon ganz leid.
Fazit, das war nix. Und wenn der Preis stimmt, dann kann man sich's nochmal anschauen. Aber momentan, also Intel ist okay, mit den kleinen 6-Kern bis 8-Kern, der 10700K oder 10700 ist auch preislich inzwischen sehr gut. Die kann man sich anschauen, je nachdem. Aber im High-End-Ding sind sie eigentlich, also gerade auch diese Kombination aus Leistung und massiven Verbrauch inzwischen.
Nee. Da kannst du ja wirklich dann lieber in Richtung Zen 3 dann mal gehen. Oder halt
ja, weil die Preise.
Oder Zen 2 halt den 3700?
600, 700, ja, beide. Ja. Die sind jetzt auch wieder preislich so wie vor der Krise.
Ja, eben.
Also das ist jetzt auch wieder okay. Wobei ich da kurz noch.
Gibt auch viele gute Boards dafür.
Ja, inzwischen ist es echt gut. Da kannst du nichts sagen.
Dann würde ich mal in meine Rabbit Hole fallen.
Mhm. Bitte, bitte.
Also letztes Mal hatten wir die Diskussion, da hatte ich es ja auch nochmal gezeigt, dass es ja jetzt einen Softmod gibt für die PS1, also PSX, erste PlayStation, die graue. Und ja, habe mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Ich hatte ja mit Miep gesprochen, Stichwort SingStar und PlayStation 2.
Wir haben da eine ganz große Sache an, da gab's was ausgelöst.
guck mal, was da ist. Und tatsächlich meine Mutter nachgefragt, die PlayStation 2 leider nicht mehr gefunden.
Oh.
Das PS2 Slim, habe aber Glück gehabt, habe mich mal bei eBay Kleinanzeigen so ein bisschen umgeschaut und tatsächlich jetzt, ich hoffe, sie kommt dann in den nächsten Tagen, aber der Verkäufer sah sehr vertrauenswürdig aus. Eine PlayStation 2 mit 2 Original-Controllern, eine Slim, was ich ja auch nochmal optisch schöner finde, die kleine, in schwarz für 25€ mit Versandkosten geschossen.
Ach, ich mag die Fat Lady auch gern. Aber ich habe auch die Slim da. Es ist einfach praktischer.
Bei der Fat macht mich der Lüfter hinten dran fertig.
Ja, gut.
Und dann bin ich in mein Rabbit Hole gefahren. Was geht da eigentlich? War ich sehr überrascht, wie viele angebliche PlayStation 2 ohne Kabel verkauft werden. Nicht getestet, habe keine Kabel mehr. Hier 30€, 40€, keine Ahnung.
Ja, genau, schon recht.
Andersrum halt auch einige natürlich überraschenderweise, ja, Laser kaputt. Ist bei Slim und Fett gleich.
Okay. Ja.
Es ist überraschend viel gewesen, wobei die Konsole sich ja auch sehr, sehr viel verkauft hat.
Mhm.
Und ja, habe ich mir halt mal so umgeschaut, was geht denn da? Und ein paar interessante Sachen gefunden. Einmal gibt es das Thema FreeDVD-Boot. Hatten wir, glaube ich, auch mal besprochen. Das ist im Endeffekt ein Exploit, womit du dann DVDs brennen kannst, die über ein die quasi, das ist auch erst vom letzten Jahr. Also wie gesagt, das ist alles sehr knapp. Vom letzten Jahr, glaube ich, ist es rausgekommen. Auf GitHub gibt's das. Können wir ja auch verlinken. Oder FreeDVD-Bot, könnt ihr auch selber googeln. Geht's einfach darum, Exploit im DVD-Video-Player. Und darüber kann man dann quasi seine DVD verifizieren und kann dann ganz einfach Sicherheitskopien oder Homebrew oder was auch immer dann einfach abspielen. Fand ich ganz spannend, weil vor allem Dingen das auf die Slim abzielt. Deswegen habe ich mir jetzt die Slim nicht gekauft, aber das habe ich jetzt im Nachhinein nochmal gelesen, dass die Fat da teilweise das gar nicht kann, weil das einfach andere DVD-Software im Endeffekt da hinten dran ist, aber die von der Slim ist halt komplett gehackt. Die Slim kann man damit quasi überlisten und damit dann faktisch diese DVD brennen. Und dann geht es dann nochmal einen Schritt weiter. Es gibt ja eben dieses Free FMBC, also sprich, wo man dann eben Homebrew auf die Memory Card, heißt es ja noch, Memory Card ziehen kann. Dann kann man halt alle möglichen Applikationen starten, man kann irgendwelche Emulatoren starten, das ist ganz witzig. Ja, und das kann man halt damit machen, oder halt klar, Sicherheitskopien. Jetzt wird es nochmal spannend. In dem Zuge habe ich nochmal was entdeckt. Das gab es ja auch schon länger, das nennt sich OpenPS2 Loader. Damit kann man dann eben über USB, was überhaupt nicht zu empfehlen ist, die PlayStation 2 hat noch USB 1.1. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schnell, wie Miep mittlerweile weiß. Und dann auch Peripherie im USB-Bereich dann nicht funktioniert, Stichwort SingStar. Aber darüber kann man auch über SMB, wie beispielsweise die Fritzbox sie anbietet, auch die ISOs laden. Und, ja, das ist das Witzige, da kam im Januar ein Update raus. Nach 10 Jahren Stillstand hat sich da wieder einer dran gesetzt und quasi eine finale Version gebaut, eine stabile. Mit einigen Verbesserungen, auch was soweit ich gesehen habe, das Protokoll betrifft, was man alles mit anstellen kann. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Jetzt nicht zwingend wegen Raubkopie, bla bla bla, sondern vor allen Dingen, ja, du kannst halt auch eine defekte PS2 halt weiterverwenden. Ich meine, ich hab eh noch einen Haufen PS2-Spiele, keine Ahnung, wo die alle sind, aber ich habe die noch. Und brauchst halt eben nicht mehr das Laufwerk, sondern kannst halt immer weiterspielen, auch wenn sie defekt ist. Fand ich halt nochmal so für den einen oder anderen vielleicht da draußen auch ganz interessant, das Thema.
Bevor man da eine wegschmeißt oder, oh, da ist bloß der Laserdefekt, da geht was.
Eben, also final kannst du dein Spiel oder davon eine ISO erstellen sozusagen, wenn du das alles 100% legal haben willst, hoffentlich für alle. Deine ISO erstellen, die auf einen USB-Stick ziehen, die in deine Fritzbox stecken, wenn du eine hast, und dann einfach nur per LAN ran und das war's. Und schon kannst du halt über diesen OpenPS2-Loader ganz einfach dann das ziehen, ohne dass du jetzt irgendwie den Laser tauschen musst oder was weiß ich was machst. Ja, das finde ich schon ganz praktisch. Du kannst auch mit der ganzen Sache auch Übersetzungen spielen. Das heißt, es gibt ja genug japanische Rollenspiele auf der PS2 mit Übersetzungen. Da brauchst du dann nicht den Emulator benutzen, sondern kannst es auch direkt auf der Konsole spielen. Solche Feinheiten gibt es dann auch.
Eben weil du gesagt hast, es war einer der ersten Gedanken, die ich hatte mit den Importsachen.
Ja, eben, das geht halt damit dann alles. Das zieht das alles rein. Und da gibt es da vielen spannenden Kram dazu. Und da noch ein Hinweis, ich habe mir auch diese Adapter jetzt geholt, der müsste jetzt dann kommen, mit der PlayStation 2 eben für USB-Ausgang, der aber jetzt qualitativ jetzt nichts groß dazu hinbringt, aber du kannst es halt bequem über HDMI dann steuern.
Natürlich praktisch dann.
Ja, eben. Und dann, ich habe ja auch so einen HDMI-Switch irgendwo noch in der Schublade, den kann ich dann langsam mal aufbauen, weil mit Super Nintendo Mini, Wii, Mega Drive und PS2 wird es dann langsam schon interessanter in dem Kallax da.
Dann macht man nicht mehr mit Y-Kabeln rum, sondern da ist die Switch dann schon ganz praktisch, ja. Ich hätte auch eine brauchen können, aber ich benutze immer nur eins gleichzeitig, da geht es dann, da stecke ich dann trotzdem vielleicht mal um, so ab und zu, aber ja, so eine Switch ist schon praktisch.
Ich glaube, ich mal für einen 10er in überraschender Weise China bestellt.
Ja, wer hätte es gedacht? Möchtest du noch sagen, über welche Webseite du...
nee, da war es, glaube ich, tatsächlich Banggood.com.
Ach, verdammt, jetzt dachte ich.
Aber tatsächlich, was das betrifft, bin ich mittlerweile fast komplett auf AliExpress umgestiegen. Mittlerweile, das Zeug kommt an, es gibt eben diesen AliExpress-Standardversand. Das Ding ist, in der Regel ist das Zeug innerhalb von 14 Tagen da. Das ist total geil.
Außer es hängt im Suezkanal.
Außer es hängt im Suezkanal. Da hatte ich mit der letzten Lieferung auch noch Glück. Da hatte ich jetzt, das kann ich auch noch kurz erzählen. einen Adapter gekauft, damit ich mein PlayStation 4 Gamepad, also ist so ein Klemmding, keine Ahnung, 4-5 Euro gekostet. Da kann ich dann mein iPhone reinhängen und dann darüber GeForce Now spielen.
Hm.
Also so ein Mini-Handheld gebaut. Das, und das natürlich dann.
Ja, so wie ich mit meinem 8-Bit-Controller kann ich ja auch über mein Handy dann alles Mögliche mit der Halterung. Schon praktisch. Bloß es ist ein bisschen nicht so vom Gleichgewicht her ausgeglichen.
Mir fehlt eher da dieses 120 Hertz irgendwas Monitor. Handy, dann wird's ja, dann wird's richtig pervers.
Oh, ja, dann schon.
Oder 5,5 Zoll, dann bist du halt bei der Switch Lite.
Also
ich könnte mir eigentlich was basteln, dass ich das mit dem Tablet auch machen könnte. Muss ich mir eine andere Halterung basteln?
Ja, ja.
Weil dann hast du ja quasi du hast ja quasi einen Fernseher dabei.
Naja, gutes Stichwort. Die Überleitung muss ich nehmen.
Ja.
Endlich hat meine Fritzbox das Update bekommen von Vodafone. Von 7.1.3 auf 7.2.2. Ich kann also endlich meine Smart Home Sachen vernünftig benutzen. Also meine Smart Home Sachen sind eine Glühbirne, die die Farbe ändern kann. Mehr Smart Home kann ich und will ich eigentlich nicht.
Disco, gut.
Also schon manchmal praktisch.
Ich hatte das umgekehrte Erlebnis. Ich habe die Vodafone Homebox, also auch von denen selber. Und die spinnt seit letzter Woche rum. Wahrscheinlich irgendein Update von denen. Ich kann ab und zu auf keine Geräte im Heimnetzwerk zugreifen. Mein Computer sagt ab und zu mal, er hätte kein Netzwerkkabel eingesteckt, obwohl das kein Millimeter bewegt wird, weil das ist ja jetzt halt so verkabelt und so. Also ich habe jetzt schon den vierten Router-Neustart hinter mir.
Uiuiui.
Anrufen, und, sagen, das geht nicht und dann.
Ja, also, das Problem ist, da muss ich, bei Vodafone ist halt scheiße, weil du musst immer deine Kundennummer raussuchen, sonst hätte ich da schon längst angerufen. Ja, aber das werde ich wohl, also wenn es jetzt noch ein fünftes Mal auftritt, es war jetzt innerhalb von einer Woche. Ich nehme an, dass das an irgendeinem Update liegt. Entweder sie haben es dann bis dahin sowieso jetzt bald wieder behoben und wenn nicht, vor Ostern passiert da jetzt eh nichts, ich kenne die doch. Dann rufe ich halt nach Ostern nochmal an, wenn das nochmal passiert. Aber ja, ich meine, ich habe schon Internet. Gestern hatte ich aber dann das Problem, dass zwischendrin plötzlich die Upload-Raten eingebrochen sind. Da war ich mir dann auch nicht erst sicher, ob es vielleicht irgendwie an der CPU liegt oder so. Und
Welchen hast du? Den schwarzen mit diesem goldenen, mit dem silbernen Ding unten drunter? Oder
ja, hast du noch genau. So eine Nee. Ich habe schon den neuen. Aber den habe ich auch noch nicht so lange. Den habe ich erst letztes Jahr, weil da hatte ich den Vertrag mal erneuert.
Mhm.
Also, was ist erneuert? Geändert. Und da habe ich dann den neuen Router gekriegt auch, weil ich auch die Download- und Upload-Rate quasi angepasst habe. Ich zahle jetzt übrigens weniger und habe mehr Download und mehr Upload. Ja, das ist, wenn man halt uralte Verträge noch hat, um die man sich ewig lang nicht kümmert, dann lohnt sich das. Also Leute, wenn ihr alte Verträge habt, es sind so Verträge, Internetverträge, Handyverträge, Fernsehverträge, also Kabel und solche Sachen, die sollte man sich eigentlich ein-, zweimal, also alle ein, zwei Jahre immer anschauen, weil da gibt's immer irgendwas anderes.
Bei Vodafone kannst du nach 12, also du kannst immer in einen höherwertigen Tarif wechseln und nach 12 Monaten kannst du ja generell was machen. Das heißt, alle 12 Monate rufe ich bei der Kündigungshotline an und mache da ein bisschen rum. Also letztes Mal habe ich ja auch, ich glaube, jetzt 2,50 mehr bezahlt, habe jetzt die aktuelle Fritzbox und eben immer noch 250, aber auch 25 ab statt 10 ab, was nicht schlecht ist.
Hör mal auf mit deren Hotline. Als ich das umgestellt habe, das meiste geht ja online. Wenn er jetzt hat, nicht irgendwie, wie du sagst, ist mit der Kündigung und gucken, was man, ob man noch irgendwie einen Neukundentarif kriegt oder so, sondern einfach nur in den bestehenden Verträgen halt was ändern will. Das geht ja alles online, ist ja alles gut. Wenn es geht. Also es ging nicht. Dann habe ich nach mehreren Sachen ich muss auch immer selber ein bisschen aufpassen, dass ich quasi nicht die Fehlerquelle bin, weil ich sowas wie Ghostery und Adblocker habe und sowas. Das muss man dann immer schon ausstellen bei sowas, weil es viel Sachen interferiert, die es auch nicht interferieren sollte. Aber gut geschenkt, das quasi geguckt, gemacht. Und ich habe eigentlich vorher immer meinen zweiten, also meinen alten, wirklich alten WLAN-Router benutzt. Der, oh Gott, der ist von 2008 oder so. Einfach nur als Access Point fürs WLAN. Und weil du musst bei Vodafone, wenn du über Kabel bist, musst du extra bezahlen, wenn du das WLAN freischalten willst, wenn du deren Router benutzt. Das sah ich irgendwie nicht ein, wenn ich noch ein Gerät hier rumliegen kann, hab, dass das kann. Und das habe ich geschrottet. Also, ich habe das falsche Netzteil dran angehängt, das war eigene Dummheit. Das hat halt... Ich habe die zwei Netz... Also, ich habe das Netzteil von... ich muss sagen, ich habe eine Schublade mit, also mehr als eine, mit Kabeln. Und die sind sortiert nach Art der Kabel. Und eine davon eben die Netzteile, die ich nicht so oft brauche. Und das WLAN war arg bestöpselt. Das war, glaube ich, wie ich den Schreibtisch erneuert hatte. Da hatte ich ja auch mal neu verkabelt. Und in dieser Schublade sind eben ganz viele Netzteile. Und aus irgendeinem Grund habe ich dieses Netzteil mit dem von... Das darf man eigentlich gar nicht sagen, mit dem vom Ladegerät von meinem Akkubohrer verwechselt.
Oh, da ist ein bisschen mehr drauf.
Der hatte keine Chance. Also.
Wobei, mehr oder weniger, also weniger wäre ja auch schlimm. Stichwort Widerstand und so, ne?
Ja, gut, aber da passiert ja dann normalerweise nichts. Aber, also halt, dann geht's halt nicht, aber da passiert ja dann normalerweise auch nichts. Aber wenn du an das Ding halt einfach mal 10-fach so viel Watt drauf packst, wie es verträgt, das ist halt nicht so gut. Das liegt auch noch rum. Das wollte ich mal aufschrauben und mir anschauen, weil kaputt ist es jetzt eh. Jedenfalls habe ich dann die WLAN-Funktion freischalten wollen. Das kostet nicht so viel, ich glaube 3 Euro, 5 Euro. Also, ach komm, scheiß drauf, bevor ich mir da jetzt selber einen Router kaufe, machen wir schon. Ich habe das 2 Monate lang probiert, über mehrere Kanäle. Online selber ging nicht. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, ging bei denen nicht. Über anderes Endgerät probiert, über anderes Netzwerk probiert. Angerufen, ja, ich schalte es ihnen frei. Was ist passiert? Nichts ist. Online-Chat, Schriftchat, Videochat, in den Shop rein, egal. 2 Monate lang rumgemacht, Ende vom Lied. Es ist immer noch nicht freigeschaltet. Es steht nicht im Vertrag drin. Und dann habe ich gesagt, jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Habe mir einen Access Point gekauft und der steckt jetzt auf meine Steckdose.
Aber bei dem neuen Router brauchst du doch gar kein WLAN kaufen.
Doch. Du hast Verträge, wo es mit inbegriffen ist. Bei meinem nicht.
Ja, aber das waren doch die Altverträge. Die Neuverträge, das ist doch inkludiert.
Nee, eben nicht. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Vielleicht ist es jetzt inzwischen wieder ganz anders. Das weiß ich natürlich nicht. Ich habe mich noch nicht gekümmert jetzt, weil es ist jetzt im Mai ist es ein Jahr.
Hast du mal nachgeschaut, ob der WLAN Access Point verfügbar ist?
Ja, und nein, ist er nicht.
Ich dachte, ich wusste, dass es dann früher bei den Technicolor-Sachen war. Ja genau, gratis WLAN-Router. Also das ist ja keine Zubuchoption mehr in den neuen Tarifen.
Nö, das heißt, vielleicht ging es auch deswegen nicht, aber die waren auf jeden Fall zu blöd, das bei mir freizuschalten. Nö. Ich habe irgendwann auch keine Lust mehr gehabt. Und jetzt ist es mir auch egal, weil jetzt hängt der Access Point dran. Jetzt verkabel ich das auch nicht nochmal neu.
Ja, oder wie gesagt, das ist zu 99% sicher. Es gibt keine WLAN-Zubuchoption mehr in den 9 Giga. Also du hast ja wahrscheinlich ein Red Internet and Phone Cable. Und da ist das bei dem Router inkludiert.
Der Router, der kann es ja theoretisch auch, aber es ist, wie gesagt, softwaremäßig abgeschaltet. Und ich kann es auch nicht einschalten.
Dann ist es ein Defekt vom Gerät. Oder zumindest ist es dann...
Oder ein Defekt bei Vodafone.
Ja, kann auch sein. Kann
auch sein, aber auf jeden Fall gibt es keine Zubuchoption mehr. Das war noch bei den alten Technicolor-Routern, das weiß ich. Beziehungsweise dann hast du kein Technicolor bekommen, dann hast du ja eigentlich früher noch ein Motorola. Modem bekommen seinerzeit sogar noch. Zumindest war es bei Unity Media, also Kabel Deutschland. Kabel Deutschland war es, glaube ich. Was war es da?
Nee, Kabel Deutschland war. Die haben mal ganz andere Sachen gehabt. Die haben am Anfang D-Link gehabt und dann haben
ja, uff. D-Link kannst du aber auch so in die Pfeife
rauchen. Hey, mein alter Router, der über, also bis ich ihn geschrottet habe, funktioniert, der war D-Link. Der hat super hervorragend funktioniert. Das Menü aus der Hölle, wenn du da irgendwas einstellen willst, du kannst alles einstellen, aber wenn du irgendwas einstellen willst, suchst du 3 Stunden danach. Aber der hat super funktioniert, der war auch super stabil.
Also ich habe ja jetzt, ich habe ja die Fritzbox und habe ja einen aktuellen WLAN-Stick geholt, eben mit MIMO und wie das alles da heißt, ne?
Mhm.
Und ja, tatsächlich komme ich da mir auf 210 Mbit gerade, ohne Optimierung. Also mit, das kann ich sogar noch verbessern, wenn ich möchte. Das ist schon ziemlich geil mit dem Fritzbox. Da freue ich mich sehr drüber. Weil es mit LAN-Kabel war alles furchtbar. Aber ja, das da nur so weit zu. Aber ja, wie gesagt, Hinweis, wenn ihr den aktuellen Vodafone-Tarif habt, ist WLAN inkludiert im Router. Deswegen, ich habe mich gerade noch gewundert. Ich wusste, das war, da war was. Ja, aber so viel zu meiner Rabbit Hole. Sobald die PlayStation 2 dann mal da ist, würde ich mich da nochmal melden. Mike.
Ja.
Hast du noch was?
Ein bisschen was. Also wirklich nur eher was Kleines. Mhm. Und zwar, wir haben ja schon öfter immer darüber gesprochen, es geht wieder in die Chip-Richtung. TSMC und die anderen, die sind ja jetzt ja momentan mehr oder weniger, könnte man sagen, der Flaschenhals. Und jetzt wollen auch, was die, ich meine, das Problem an TSMC ist, steckt im Namen Taiwan Semiconductor. Und Taiwan und China ist ja so ein Minenfeld sozusagen, politisch gesehen.
Nicht nur politisch gesehen.
Mhm.
Nicht Stichwort
C. Ja, okay, ja. Genau. Also auf jeden Fall sind dann diverse, also ich meine, und TSMC ist halt einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Auftragsfertiger für Halbleiter. Und jetzt wollen halt auch diverse andere Gruppierungen, dass halt die jetzt zumindest vor Ort ihre Fabriken aufbauen. Also jetzt TSMC plant jetzt auch in den USA 2 weitere Fabriken. Japan hat auch Interesse bekundet, weil China, Japan, das Ganze ist halt auch, die haben auch schon, ich beziehe mich hier jetzt auch ein bisschen konkreter auf einen Artikel in der Financial Times. Und also Japan möchte auch, und die haben ja auch eine Hightech-Industrie, also da ist es auch sehr logisch für TSMC vor Ort zu produzieren. Und die haben auch selber gemeint, ihre Stärke, oder ein Experte hat gemeint, die Stärke von TSMC ist eigentlich, dass bei denen relativ konzentriert alle Fabriken oder die meisten Fabriken halt da Taiwan, China so in einem Batzen sind quasi. Das heißt, wenn die halt in einem Eck ein bisschen sozusagen Not am Mann haben, dann können die relativ schnell ihre Ingenieurs dorthin schiffen, fliegen und dann können die da aushelfen. Also die sind da alles sehr vernetzt. Das ist ein großer Vorteil für TSMC. Japan ist dann natürlich auch einfach, weil der Markt wichtig ist und USA sowieso. Und jetzt möchte halt Europa auch ein bisschen mitmachen. Und die wollen da in den nächsten, in den High-End, in den späteren kommenden Nodes, also so 3 Nanometer, 2 Nanometer mitmischen. Jetzt hat dann halt TSMC gemeint, ja, okay, aber hier, ich zitiere mal auf Englisch, in the US, we committed to building a fab after the authorities made clear that they would subsidize the cost gap. Also, dass die halt ordentlich was zahlen. In Japan, our investment is focused on an area of technology that is key to our future. Klar, ja. But in Europe, the case is not that strong and the Europeans really should figure out what exactly it is they want and whether they can maybe achieve it with their own chipmakers. Also so nach dem Motto, ja, Europäer, jetzt, was wollt ihr denn eigentlich? Ihr wisst doch gar nicht, wisst ihr eigentlich überhaupt, was ihr wollt? Und vielleicht ist das, was ihr macht, ja, das Glück könnt ihr eigentlich selber bearbeiten. Denn was braucht denn bei uns in der Regel Halbleiterzeug? Was ist denn bei uns die größte Industrie?
Ja.
Autos.
Natürlich.
Immer und die Autos setzen sind. Nicht, genau, und die setzen nicht auf die allerneuesten Nodes, sondern eher so in diesem 22, 16, was weiß ich, Nanometer.
Die brauchen vor allen Dingen ein viel, viel geringeres Volumen als andere Industrien.
Genau, also Volumen, und vor allem bei denen ist es nicht so wichtig, dass die die Dichte der wie heißen sie nochmal, Transistoren, dass die immer diesem High-End-Ding, also möglichst wenig Stromverbrauch und High-End-Leistung, das ist nicht so wichtig im Auto. Da hast du genug Platz, dass ein etwas größerer Chip drin steckt, der nicht auf dem allerneuesten Stand ist, was das angeht. Das ist nicht der Markt für so eine Firma, weil du baust nicht dafür eine neue Fabrik auf und haust dann Technik von vor 10 Jahren rein. Wenn die eine neue Fabrik bauen, dann kommt da das Neueste rein. Was ist anders, ist ja Unsinn. Und das fand ich halt relativ amüsant, weil es doch, also sagen wir mal, für asiatische Verhältnisse direkt, schon sehr, sehr direkt war die Aussage. Oh ja, die sind auch, glaube ich, eh nicht so gut zu sprechen auf die Automobilindustrie in Europa zurzeit.
Ja, das ist aber auch politisch ein Thema.
Ja, ja.
Ich meine, das ist ja geboren aus dieser, darf man aber auch nicht vergessen, was die Autoindustrie in Europa ist. Es ist halt du hast halt nur so ein mageres Skelett an VW, Mercedes und was weiß ich was. Und einen riesen Zuliefererbereich drumherum. Und was machen die? Die kaufen das Zeug ja auch nur an. Bis jetzt, also geht ja auch ein bisschen darum, dass ein Zulieferer sagt, okay, wir bauen das jetzt dann selber. Ihr könnt uns alle mal. Oder eben, dass ein Autohersteller sagt, ja, die Halbleiter produzieren wir jetzt selber. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, sehe ich da eher. Zumindest, wenn man sich die Strukturen von Pkw-Herstellung anschaut. Deswegen ja, werden ja dazu gekauft, weil es die halt da gibt. Das ist ja der Punkt. Es gibt halt kein Micro-Halbleiter-Ink in sonst was. Aber das sind ja diese Nachrichten, die wir immer lesen. Ja, jetzt in Leipzig, jetzt in Dresden, jetzt in Bochum und sowieso Ruhrgebiet. Es gibt ja immer wieder diese News, dass da irgendwas entwickelt werden soll und hergestellt werden soll. Hm. Könnte ja auch was passieren.
Ja gut, in Dresden ist ja immer noch die ehemalige AMD Global Foundries Fab.
Ja.
Also da müsste eigentlich bloß der deutsche Staat oder Europa, EU mal hergehen und ein bisschen Geld reinpumpen, um es zu aktualisieren. Und vielleicht mit denen zusammen eine neue Fab aufbauen.
Oder Volkswagen.
Ja, kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema.
Oder Volkswagen möchte kauft das ganze Ding einfach selber und sagt so, sichern wir uns mal ab, aber so Sicherheit und VW ist auch immer so ein ganz eigenes Thema.
Na, wenn die das machen, dann ist es in 10 Jahren immer noch nicht weiter. Genau, Volkswagen. Wie fängt man das an? Also vor 2-3 Tagen ging auf einmal irgendwas durch Twitter und Social Media und auch durch manchen Artikel, dass da ein Post von Volkswagen war, der sofort wieder gelöscht wurde, dass Volkswagen of America sich umbenennen möchte in Volkswagen, also wie Volt.
Vielleicht war das auch nur ein verfrüht geposteter April-Scherz. Ich meine, morgens der 1.
Ja,
April.
Das haben sich alle auch gedacht. Das war nämlich so, also sie wollen damit halt sozusagen ihr Engagement im E-Mobil-Bereich rausstreichen, wobei sie da aktuell ein Modell verkaufen, was ein bisschen schon seltsam. Also alle waren so ein bisschen, es ist ein verfrühter April-Scherz, weil halt auch der Post sofort wieder gelöscht wurde. So, The Verge hat dann nachgefragt. Zuerst hat Volkswagen gesagt, ja, das ist schon alles richtig so. Das stimmt, das ist der Post, stimmt schon. Mhm. Und gestern, glaube ich, war es, da haben sie es wieder zurückgezogen und gesagt, das war doch nur Marketing-Stunt. Und also, ja, es war wahrscheinlich einfach ein April-Scherz, der voll in die Hose gegangen ist, weil es halt irgendwie 3 Tage zu früh war und dann haben sie zurückgezogen und dann hat sich sie verselbstständigt. Dann haben sie gesagt, ja, ja, doch, doch. Und dann haben sie gemerkt, ne Scheiße, das verselbstständigt sich immer mehr und haben sie es wieder zurückgezogen.
Das war doch unklug. Ich hätte das jetzt einfach ohne Kommentar so stehen lassen, nicht geantwortet, die Meldung am 1. April nochmal rausgehauen und dann am 2. April Edgy Badge gemacht.
Ja, das wäre durchaus besser gewesen. Vor allem hätte ich es auch so gemacht, ja.
Ja, das war doch der fetzen Aprilstreich. Selbst wenn es jetzt wirklich nur etwas war, das überhaupt gar nicht an die Öffentlichkeit gehen hätte sollen, weil nur irgendein Hirnfurz von jemandem, hätte man das super so verkleiden können. Also, wie dumm.
Ja.
Vor allen Dingen, ich habe es tatsächlich geglaubt. Also für mich war das gar kein Aprilscherz, weil gab es ja auch immer Spielereien. Es gab ja auch mal dieses Projekt, da haben sie Wolfsburg in Golfsburg umbenannt, also offiziell. Alle Briefmarken, alle Ämter, es hat alles VW bezahlt. Das war 5, 6, 7 Jahren, muss das ja sein. Haben sie mit der Einführung des vorletzten Golfs oder was das war, war dann irgendwie einen Monat lang, da haben sie auch die Ortsschilder getauscht, Wolfsburg in Golfsburg umbenannt. Und wie gesagt, die sind für so ein Gag halt immer zu haben. Das zweite ist halt Volkswagen in den USA, ist nicht Volkswagen Deutschland. Und das, wenn du sagst, ich fahre ein VW, ist das gleichzusetzen in Deutschland, ja, ich fahre Auto, ne? Also VW gleich Auto. Und in den USA ist halt, glaube ich, VW irgendwas knapp über Dacia und Renault, Citroën, also auch nicht viel weiter weg. Für die Amerikaner ist Volkswagen ja kein Qualitätsname. Nicht wie hier. Hier ist ein Golf, wenn du sagst, ich habe ein VW, ich habe einen Golf, ist so. Uiuiui, in den USA.
Naja,
uiuiui ist das jetzt auch nicht. Ja, ich muss zugeben, ich habe letztes Wochenende auch einen VW Passat-Variant gehabt. Das hört sich schon nett.
Das ist schon nett. Also sagen wir so, ob du jetzt, also ist schon ein Unterschied, ob du jetzt einen Golf hast oder ein Clio oder ein Sandero.
Ja, auf jeden Fall.
Es wäre ja auch schlimm, wenn da kein Unterschied wäre bei den Preisunterschieden.
Es ist ja auch eine andere Steinmarke mit Volkswagen und die haben sie in den USA nicht. Worauf ich hinaus will, ist halt, das ist der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie so einen Marken-Rebrand machen, auch wenn es dich dumm anhört. Aber eben, dass es von der News her hervorging, dass es hier nur Volkswagen America, of America betrifft, habe ich gedacht, so fand ich gar nicht so abwegig.
Mhm.
So in dem Punkt. Das ist in Deutschland undenkbar, ist klar, aber ja.
Ja, ich meine, Volkswagen hat ja eine lange Geschichte, die kannst du nicht so einfach umbenennen.
Nee, aber in den USA.
Wenn, dann wäre das schon längst passiert, ja.
Genau.
Vor allem Volkswagen, da hatte ich sofort Assoziation mit Tesla.
Mhm.
Und da war ich so, ja, vielleicht nicht der dümmste Move. Übrigens gibt es zwei Elektro-VWs aktuell, den ID3 und ID4. Der Vierer ist halt so ein SUV. Den Dreier habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist so halb futuristisches Kiste. Ja,
ist halt die Frage, was gerade, ich weiß halt auch nicht, was die gerade in Amerika verkaufen an Modellen. Das kann sein, dass da, weil das stand auch irgendwo in dem Artikel drin, dass die gerade ein Modell und es kann sein, dass in Amerika eben nur ein Modell auf dem Markt ist gerade.
Das ist durchaus möglich, ja.
Naja, auf jeden Fall. Ja, haben sie es ein bisschen verkackt, auf jeden Fall, den Scherz.
VW halt. Dann würde ich mal was übernehmen. Wenn jemand hat noch irgendwas. Gefunden auf golem.de. Aber es ist einfach nur so eine ganz nette Beinummer, aber die durchaus Feuer im Hintern hat. Drei Länder, private Rundfunksender wollen 5G-Broadcast durchdrücken. Aus der Schweiz, Österreich und Deutschland kommen Privatradios, die 5G nutzen wollen. So, da wird sich ein oder andere denken, hä, was, wie, Streaming? Also 5G ist ja nicht gleich 5G. Neben dem normalen 5G, was wir jetzt haben, gibt es auch das Thema 5G-Broadcast. Kann man sich so vorstellen, es gibt halt ein Signal, was reingeht und über diese Technik der 5G-Broadcast wird das quasi auf allen Handys, allen Empfangsgeräten verteilt, ohne dass es an der Bandbreite zieht. Das heißt, für mein Handy muss nicht speziell dann ein keine Ahnung, 5 Mbit Stream zur Verfügung gestellt werden, sondern dieser Stream hängt im Netz drin, verbraucht natürlich Ressourcen, aber auch nur quasi verteilt auf alle. Das heißt, es spielt eine untergeordnete Rolle. Es ist halt verfügbar dann über 5G überall. Quasi, ja, die VBT im Endeffekt, ne?
Genau.
Plus eben im
5G-Netz. Als Radio halt dann.
Eben, und da ist es ja so, also im Fernsehbereich, da sind sie ja schon länger dran, da zu überlegen, das dann auf 5G-Broadcast umzuwechseln. Und im Radio sind es halt, und das ist ja auch nochmal, das muss man da hervorheben, die Privatradios sind halt jetzt auch wieder dabei bei 5G-Broadcast. Warum ist das so relevant? Also ich verfolge die Diskussion bei DAB+. Da haben ja beispielsweise Niedersachsen ganz, ganz ewig jetzt rumgemacht. Die wollen kein DAB+, das soll alles in UKW bleiben und so weiter und so fort.
Was echt
ist? Halt, natürlich.
Okay.
Das hat auch ganz, ganz klare Gründe, weil ja, überleg mal, was ist denn im Radio? Wie viele Sender haben wir denn im Radio? 20, 25 im UKW-Bereich? Und das liegt einfach an einer Limitierung der Technik. Das heißt, ist halt ein Verdrängungsmarkt. Wenn du eine UKW-Lizenz hast, ist die Wahrscheinlichkeit, gehört zu werden, deutlich höher, als wenn jemand jetzt aktuell DAB+ hat. Also, sagen wir es mal so, beim Auto ist UKW drin, deswegen höre ich hier in Region SWR3. Weil ich jetzt nichts anderes höre. Hätte ich jetzt DAB+ drin, würde da wahrscheinlich eher Regenbogen 2 oder Radio Bob laufen. Das heißt, musikalisch so ein bisschen mehr mein Geschmack ist.
Ja, Bob ist ganz lustig.
Bob ist gut. Regenbogen 2, meine Empfehlung, ist ein bisschen mehr Oldschool-Hardrock drin, ist aber ganz witzig. Also kann man, ist so, hat manchmal so ein bisschen Ami-Charme, das ganze Ding. Ist ganz witzig. Und Bob ist halt frischer. Aber ja, hier gibt es das ja, Bob geht zum Beispiel deutschlandweit auf DAB+ und Regenbogen 2 in Baden-Württemberg. Und ja, das ist halt, du hast halt eine größere Senderauswahl und die Privatradios haben ja eh schon immer das Problem, die Leute zu ziehen. Die haben ja nicht immer alle Frequenzen wie die staatlichen Sachen, weil zum Beispiel SWR, ein 1Live, ein Enjoy, wie sie alle heißen, das sind ja alles eben NDR, WDR, SWR. In Bayern ist es dann Puls, beziehungsweise Radio, Bayern 3. Bayern 3 ist es doch. Mhm. Ihr seid doch die Bayern, genau.
Und das halt ich läuft glaube, halt. Ja.
Und die haben sich natürlich dafür nicht ausgesprochen, weil die haben ihre Frequenzen im UKW, haben sie auch großzügig Lizenzen im DAB+, obwohl die da schon gar keinen Bock drauf haben. Das war in Niedersachsen ja auch das Ding. Ja. Und die Privatradios sagen natürlich, hey, je mehr, desto besser. Ist aber jetzt auch wieder eine Glaubensfrage. Wollen wir DAB+ oder wollen wir 5G-Broadcast? Beides ist Quatsch.
DAB+ ist aber jetzt schon so weit verbreitet, ich glaube. Weil du hast jetzt in standardmäßig in fast allen Autoradios in den neueren DAB+ drinne. Die ganzen Radioempfänger, wenn du neue kaufst, hast du welche drinne. Sogar solche nicht-technikaffinen Leute wie meine Eltern wollen DAB+ haben, weil es einfach ein stabileres Signal hat als eine blöde Antenne für UKW. Also du hast halt eine gleichbleibendere Qualität, was im Auto ganz wichtig ist. Oder jetzt in unserem Fall bei meinen Eltern, da ist das Radio in der Küche, aber halt weit hinten nicht, gerade vorne am Fenster. Und du bist dann ständig wieder am Nachjustieren, weil das Wetter anders ist, weil du einen halben Nanometer weit die Antenne bewegt hast und solche Dinge. Und da ist DAB+ einfach wesentlich besser und das gibt's halt schon. Also
ja.
Das hat jetzt auch schon eine relativ große Verbreitung.
Bei meinen Eltern in der Küche eben das Gleiche.
Ja.
Ja, DAB+ hat ja auch eine lange gedauert, bis es verbreitet wurde, aber deswegen arbeiten die ja daran, eben auf 5G-Broadcast zu kommen. Was mir halt Bauchschmerzen bereitet ist, dann haben wir eine Technik für alles. Sagen wir mal, der ominöse Katastrophenfall, der eintreten könnte, was dann Klimaerwärmung ja gar nicht so unwahrscheinlich ist.
Da könnte man jetzt sogar noch einen Schritt weiter gehen, was ja bei uns im Forum, im Discord erwähnt wurde, diese ersten Bestrebungen, Strom über 5G auch zu verbreiten. diese, man muss dazu sagen, aus jedem Radiosignal, da das ja auch Wellen sind, wo du ganz kleine Ströme hin und her bewegst und so eben auch beim 5G-Signal auch, kann man Strom gewinnen. Und aber winzig, winzig, winzig kleine Mengen. Und da der Fairity war es wieder, der hier den Link rein hat. Ich kann ihn, ich poste den auch nochmal dann, dass wir den mit verlinken können auch. Die haben quasi die Antenne verkleinert. Normalerweise bräuchtest du eine riesig fette große Antenne, um ein bisschen was abzugreifen. Und die haben jetzt quasi eine kleinere Antenne, um dasselbe wie die große abzugreifen. Wenn man jetzt so weit geht zu sagen, okay, man könnte das vielleicht extrapolieren und auch Strom irgendwann über lauter solche kleine Empfänger oder größere Empfänger dann für eine Wohnung oder für ein Haus zu machen, dann wäre das auch noch über 5G. Halte ich für unrealistisch aus anderen technischen Gründen, aber theoretisch. Dann hast du Radio noch darüber, dann hast du Internet noch darüber und im Zweifelsfall dann Telefonie noch darüber. Dann lass da mal 5G-Netz ausfallen, dann ist nichts mehr. Mich nervt es schon bei der Telefonie, weil die Analogtelefonie, die gibt's ja nicht mehr. Das ist jetzt alles über IP. Und ich arbeite, ja, im Callcenter. Ja. Also nicht nur, dass manchmal die Sprachqualität unter aller Sau ist. Das ist ja schon okay. Das, man gewöhnt sich an alles, ja. Aber gerade wenn Leute aus ländlichen Gegenden anrufen und es läuft eben dann auch über die Internetleitungen mit, passiert es halt öfter mal. Dass beim Handy würde man sagen, ja, Funkloch, dass nur eine Seite jemand anders versteht, dass du gar nichts mehr hörst. Dass, und das passiert relativ oft. Also ich glaube, jeden Samstag, Sonntag, wenn ich arbeite, passiert das bei mindestens 4 bis 5 Leuten. Weil halt irgendwelche Schwankungen im Netz drin sind und dann ist irgendwann mal halt die Verbindung weg. Das ist äußerst nervig. Und du hast auch, wenn du, früher hattest du ja gehabt, dass bei den Analogtelefonen das bisschen Strom, das die gebraucht haben, haben die auch über die Telefonbuchse gehabt. Das heißt, du konntest telefonieren mit deinem Haustelefon, wenn Strom ausgefallen ist. Das geht jetzt auch nicht mehr.
Das ist witzigerweise ein Feature, was nie dokumentiert war. Das war kein offizieller Bestandteil der Verträge. Das ist das Witzige daran.
Ist ja egal, es hat trotzdem funktioniert.
Nee, ich weiß, ich weiß. Das ist halt so diese aus dieser Nachkriegstechnik. Ja. So mitgekommen. Hm. Und ja, vielleicht ein Hinweis nochmal, weil ich es dann im Golem im Forum gesehen habe. Da wurde dann spekuliert, dass es genau der andere Weg ist. Das ist dieses 5G-Broadcast nur deswegen in die Schale geschmissen wird, um DLB Plus zu stören, weil da natürlich auch Beteiligte sind, die jetzt auch UKW-Lizenzen haben und sich DLB Plus nicht verbreiten soll. Also.
Auch also da. Quasi noch einen Konkurrenten rein, der auch Verbreitung hat, damit es keine gute Verbreitung hat.
Im Endeffekt, dass du keinen Sieger hast und damit darfst du UKW nicht abstellen. So blöd gesagt. Also ja, wenn es keine dominante Technik gibt, darfst du ja nicht einfach irgendwas abstellen. So warte, ist das Ding. Wenn wir jetzt 95% DRB Plus Radios da draußen haben, dann wird UKW natürlich abgestellt. Ne?
So. Wäre ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht unbedingt dafür.
Nee, auch so. Nicht dafür.
So, wegen mir können sie, ja, dann heißt es wieder, wir brauchen die Frequenzen für was weiß ich was.
Ich weiß nicht, so als Fallback quasi, ist es vielleicht nicht so verkehrt, wenn man es behält.
Ich weiß, was ihr meint, also ich bin ja eh ein großer Fan von dieser analogen Technologie.
Ich finde ja schon schade, dass das analoge Fernsehen ausgeschaltet wurde. Aber das verstehe ich wenigstens noch. Nee, das
vermisse ich gar nicht.
Das ist,
ich
auch nicht. Weil das ist halt einfach wurscht. Ja, es führt halt bei mir zu lustigen Blüten mit dem alten Röhrenfernseher dran. Aber dafür können ja die nichts. Also das finde ich schade, aber das war noch relativ wurscht. Beim Radio hoffe ich mal nicht. Da kann ich mir aber noch vorstellen, dass es noch um einiges länger bleibt, selbst wenn DLB Plus dann auch omnipräsent mit ist. Einfach, weil das schon seit Weltkriegszeiten quasi die Ding ist, mit der man alle erreicht. Vor allem nach diesem Eklat letztes Jahr mit dem ganzen Notruf-Test, ne?
Ach, je.
Genau, ja. Das ist ja auch so früh in die Hose gegangen, das Ding.
Ja, wo dann teilweise zu früh, zu spät, gar nicht.
Also ich habe zum Beispiel die Nina-App, ich habe bis heute keine Warnung erhalten.
Ich auch nicht. Ich hab, glaube ich, Cat oder so.
Ja, Catwarn gibt's noch, genau. Die Nina-App ist sonst ganz gut. Ist halt momentan alles voll gepfurzt mit Covid. Es liegt gerade in der Natur der Sache. Natürlich.
Naja.
Aber der, also es gibt ja genau zwei Dinge, die momentan als Hauptwarnsystem in ganz Deutschland halbwegs funktionieren. Und das ist Radionachrichten und, falls vorhanden, die Sirenen. Und also die ja auch. Den Sirenen würde ich sogar noch sehr viel von ihrer Warnwirkung absprechen, weil die einfach wöchentlich getestet werden und das ist einfach schon Hintergrundgeräusch. Also, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum die so oft
testen. Also bei uns werden die nicht wöchentlich getestet.
Bei uns
die
schon. Auch
bei dir da sind. Es gibt ja keine Sirenenpflicht mehr.
Ja, genau.
Ach so, ja. Die speziellen Sirenen, ja.
Nee, ich weiß. Also die richtigen Notfallsirenen. Ich rede jetzt nicht von, da ist ein Feuersirene. Gibt schon lange nicht mehr.
Ja, da war ich jetzt auf der falschen Sirene.
Nee. Also in Bayreuth gibt es auch keine. Ich hätte zumindest noch nie eine gehört, sagen wir mal so. Bei meinen Eltern am Land gibt es die schon noch. Und die sind auch wirklich jeden Samstag am Rühren, um dieselbe Uhrzeit. Aber wie gesagt, dadurch, dass die jeden Samstag testen, das ist auch etwas. Einerseits, okay, klar, man muss die regelmäßig testen. Andererseits, wöchentlich, da tritt so ein starker Gewöhnungseffekt ein. Ich glaube, wenn da plötzlich so Sirenen heulen würde, dann würde man sich im ersten Augenblick erstmal gar nichts dabei denken. Weil eigentlich ist ja ursprünglich ist es ja so, dass quasi, wenn diese Sirenen ertönen, du das Radio anmachen sollst. Und dann Durchsagen dazu kommen. Eigentlich. War mal so.
Ja, für weitere Informationen.
Genau. Und dann gibt es jetzt eben das Catwarn und das Nina, aber auch da gibt es jetzt nichts, das irgendwie jeder hat. Also das Radio ist auch noch etwas, worauf sich jeder einigen kann, weil das in fast jedem Gerät drin ist. Also gut, in den Handys jetzt nicht mehr so viel, das ist da meistens Digitalradio, aber in den Autos eben hast du eigentlich immer UKW-Radio drin. Auch wenn du DAB Plus mit drin hast.
Genau, immer als Fallback.
Ja.
Deswegen, also ich habe ja in der Küche auch noch ein UKW-Radio sitzen, weil ich damit den SWR3 sehr gut empfange. Und seit dem Umzug hier, ja, deutlich weniger. Also, oh Gott, dann habe ich das letzte Mal Live-Fernsehen geguckt. Letztens Anne Will noch mal mit der Kanzlerin aufgenommen, kurz gesehen noch. Aber ich konsumiere praktisch gar kein Fernsehen mehr in letzter Zeit. Und was ich dann noch konsumiere, ist halt relativ viel Radio und halt im Auto und hier.
Radio ist auch was Generationsübergreifendes. Also, auch heutige Jugendliche hören noch ab und zu irgendwo mal ein Radio. Und wenn es bloß im Bus oder im Auto ist, bei den Eltern oder so. Denen ist auch die Technologie bekannt, das ist Älteren bekannt, deswegen, also, es wäre nicht das erste Mal, dass sowas dann trotzdem ausgestellt wird, ne? Aber sinnvoll wäre es eigentlich noch zu behalten. Zumindest bis es irgendwas anderes Zentrales gibt.
Und deswegen, also ich bin ja gar kein Freund davon, das alles so, alles in 5G zu schieben. Und dann sind wir halt von der Telekom, Vodafone, und O2 abhängig.
Und das könntest du dann nur machen, wenn du das verstaatlicht hättest.
1&1 drittisch ja auch, aber ja eben, du hast ja keine, gut auch lass mich lügen, bei UKW und DAB Plus ist ja auch so, dass die Sendungstürme ja auch nicht staatlich sind, der Broadcaster. Das sind auch Privatunternehmen. Aber natürlich Lizenzen erlangen vom Staat. Ist jetzt nicht so, dass das ja darüber betrieben wird, aber ja, nichtsdestotrotz ist halt eine einfache, erprobte, laufende Technik. Wir sind halt in Zeiten, in der sowas halt sinnvoll ist. Also du kannst so ein Handkurbel-UKW-Radio nehmen, da kurbelst du das Ding und kannst eine halbe Stunde Radio hören, ne?
Oder du bist nah genug am Sendemast und stellst einen Topf falsch hin. Geht auch.
Oder so. Aber auf jeden Fall ist es halt so, da will ich dann, soll es so bleiben, wie es ist, aber ich bin großer Fan von UKW-Radio. Also gesagt, ich bin ja eh ein großer Fan von Radio, dieses, so wie hier im Podcast, nicht, im Endeffekt Sender-Empfänger-Ding. Wir senden, jemand empfängt.
Und das war. Ja, genau. Da fällt mir auch gerade was ein. Ja, das will ich jetzt erzählen.
Es ist so super. Es ist so super und es passt gerade perfekt.
Da muss ich nochmal ganz kurz den Link aufrufen. Ist mir jetzt gerade so, wo habe ich denn das reingetan? Habe ich das unter Tech News? Oder?
Ich habe so gelacht. Heute hast du es, glaube ich, gepostet gehabt, auch im Discord, ne?
Ja, hier, das war gestern, glaube ich. Ja, genau. Aber ja, genau, Podcast. Spotify. Spotify hat irgend so eine Social Audio Play, genau, Social Audio Play von Spotify. Da haben die jetzt diese ganz oder wollen diese ganz großartige Neuerung machen, dass Podcaster jetzt dann nicht mehr nur quasi Aufnahmen senden können über Spotify oder sonst, sondern im Augenblick, in dem sie reden, es senden können.
Hui.
Live.
Ja, und da hat dann auch einer bei Twitter gleich schon drüber geschrieben, Congrats, they've invented radio. Es ist halt, und da gibt es halt so wunderbare Beispiele, wenn dann irgendwie die Silicon Valley Gurus da irgendwas Neues umbenennen und irgendwas Altes umbenennen und yeah, ganz toll ist der Bus. Den habe ich hier da unten. Shuttle. Lyft is testing out a new service called Lyft Shuttle und so weiter und so fort. Also das ist aber nicht so, wie halt sagen, beschreiben sie da drin wie ein Taxi, dass man halt da sich etwas ruft und dann wohin fährt, sondern dieses System ist so, dass dann ein Shuttle quasi auf einer vorgefertigten Route mit festen Stops fährt. Und dann steht da in dem Artikel noch, you may be familiar with this concept already. As in other parts of the world that are not Silicon Valley, this is known as a bus.
Also, selbst wenn du vielleicht sagst, kennt nur ihr das Zuruf, ja schon. Nennt sich das Anruflinientaxi. Das gibt's auch. Das gibt's sogar auch, hier ja. Im Kaff.
Ja, aber das ist so herrlich, so wirklich so dieser trockene Abschluss da. So, ihr kennt das vielleicht schon, also wenn ihr aus einem anderen Eck der Welt stammt, das nicht Silicon Valley ist, kennt ihr das vielleicht schon. Und es nennt sich dort Bus. Das ist so herrlich. Sehr herrlich trocken rübergekommen. Ja, es ist halt wirklich. Oder das andere, wie war das? Co-Living. Sie haben quasi eine WG erfunden und nennen es Co-Living.
Das ist einfach unfassbar.
Wow. Das ist so dumm. Bei manchen der Sachen frage ich mich halt echt, so macht ihr das absichtlich aus Marketinggründen oder glaubt ihr jetzt echt, ihr habt voll was Heißes, Neues, Geiles erfunden?
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher.
Also die Chancen stehen 50-50 für jede von diesen Dingen.
Ich würde wirklich in die Richtung gehen, ja, es ist wie ein Bus, aber hey, es ist autonom, hey, es ist es ist ein autonomer Bus.
Ja, ich meine, es ist ja nicht so, als würden in vielen Städten nicht die U-Bahnen schon autonom fahren. Nee. Und solche Sachen ist ja jetzt wirklich, aber das sind halt, sowas findest du ständig, wo du denkst, ja, kenne ich. Damit bin ich zur Schule gefahren.
So. Aber manche so, Konzepte sind halt nicht obsolet, auch wenn sie alt sind.
Ist wie dieses, das ist Amerika war das Riesending, dieser Bagel-Hype. Dann gibt es einen Bagel, der hat ein Loch in der Mitte, der wird dann aufgeschnitten.
Und da wird was reingelegt.
Da kommt dann Frischkäse oder Butter drauf und dann kommt da so eine Art Belag drauf. Maybe you know it. Und dann war das Ding.
Ja.
Und wir nennen es halt hier beim Bäcker belegtes Brötchen.
Ja, es hat belegtes Brötchen mit Loch in dem
mit
Fall.
Loch.
Das ist vor allem.
Und das Loch ist ja auch nur wegen den Donutständen früher zum Aufhängen. Ja. Und wenn du es belegt hast, ist das Loch auch wieder vollkommen hirnlos eigentlich, weil du es dann nicht mehr aufhängen kannst.
Verwette mal den Hintern drauf, dass garantiert jemand hier Bagel ohne Loch erfunden hat dann. Garantiert.
Eine Semmel. Hier, diesmal ohne Loch. Mehr Inhalt.
Das sind doch diese Silicon
Valley. Jetzt der Belgien mit 30% mehr Inhalt. Ohne Loch.
Man kann ja auch Donut Holes kaufen.
Ja.
Also hier nennt man das kleine Krapfen, aber...
Ich meine, die Löcher sind ja wahrscheinlich auch durch Formen oder so entstanden ursprünglich und dann halt mit dem Aufhängen, wie du sagst.
Die Lagerung, weil sie es halt praktisch aufhängen konnten zum Verkauf. Und die Bagels dann eben, weil die von denselben Verkäufern dann verkauft wurden, halt das Brot dazu. Mhm. Und
so gesehen ist es ja auch praktisch.
Ist ja auch dasselbe Prinzip, warum die alten, ich und Asien, ich verwechsel immer alles, ich glaube chinesischen Münzen, innen ein Loch haben, weil man die eben damals auf Bändern mit Knoten unten transportiert hat. Also man hat statt einer Geldbörse die Dinge auf dem Faden aufgefädelt, also auf dem kleinen Seil, und so bei sich getragen. Statt einer Geldkatze, wie man das bei uns hierzulande gemacht hat, hat man die halt einfach auf so ein Ding draufgepackt. Und deswegen haben die Münzen ein Loch.
Ich erinnere mich an diese alten die Kung-Fu-Filme.
Genau. Ja, genau. In dem Zuge habe ich auch was war Twitter? Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, aber irgendjemand hat sich darüber beschwert, dass Deutsche kein gutes Weißbrot, beziehungsweise keinen guten Toast machen können.
Was?
Ich sag.
Was?
So.
Was?
Ja, weil das war, glaube ich, irgendein Amerikaner, hat sich halt darüber beschwert, ja, die Deutschen können keinen guten Toast machen. Und ich denke mir so, na und? Ess halt Brot, Depp.
Ja, ich mein, gut. Aber das ist das, was man von zu Hause gewohnt ist, wenn man das nicht genauso kriegt.
Ja, ich weiß schon, aber das war so ein bisschen so, deutsches Brot, und dann, was? Ist unser Brot nicht, ist unser Toast zu nahrhaft? Oder hat es zu viel Geschmack? Oder was ist jetzt das Problem?
Es ist nicht so weich. Tatsächlicherweise, also die schmecken komplett anders. Weil, also zum einen ist bei denen im Brot ein Haufen Zucker drin.
Natürlich.
Bei uns nicht so viel. Also auch im Toast ist ja trotzdem auch Zucker drin. Bei denen aber auch noch diese, wie heißt das auf Deutsch nochmal, diese Zuckermolasses, halt dieses Sirupzeug, das ja hauptsächlich aus Fructose besteht. Dieses Corn Syrup genau.
Ja.
Und das schmeckt anders als ein normaler Industriezucker. Zum einen, weil halt mehr Molasse drin ist, zum anderen, weil da mehr Fructose als Glukoseanteil ist. Dazu zu sagen, der Fructose, wie erkläre ich das jetzt einem Nicht-Chemiker? Ich muss ja eigentlich nur auf das Geschmackliche eingehen. Die Fructose, die schmeckt süßer und die geht auch direkter ins Blut. Und dementsprechend hast du quasi mit, wenn du Kornsirup benutzt, wenn du weniger Sirup hast du trotzdem einen süßeren Effekt. Also es schmeckt noch mal süßer. Und eben noch mit der Molasse. Das heißt, du kannst in Deutschland gar nicht, beziehungsweise selten, die Produkte, auch wenn sie sonst komplett gleich wären, so schmecken lassen, wie sie in Amerika schmecken, weil wir viel weniger von diesem Sirup benutzen. Und das ist eben auch bei Toast der Fall. Und wenn du quasi das gewohnt bist, ihr kennt es selber, wenn man gewohnt ist, dass man mal, keine Ahnung, eine Zeit lang viel genascht ist und dann verzichtet man wieder etwas auf Zucker. Ich glaube, ihr seid da ähnlich bewusst wie ich, dass ihr das vielleicht auch bewusst ab und zu mal macht. Dann schmeckt das Zeug auch wieder anders und umgekehrt. Also wenn man dann eine Zeit lang verzichtet hat. Und bei den Amerikanern ist es ja so, dass die noch viel mehr in ihren fertigen, verarbeiteten Produkten noch viel mehr an Zucker, an eben diesen Corn Syrup, das hauen die fast überall rein, und auch höhere Fettanteile haben, weil die Amerikaner vom Geschmack her einfach das intensiver mögen als wir. Einfach so vom Ding her. Umgekehrt jetzt die Japaner, die zum Beispiel von uns alles süßer als überzuckert empfinden würden.
Ja, oder Chinesen, die Käse komisch finden.
Ja, verstehe ich aber auch. Weil wenn man mal so ganz drüber nachdenkt, was ist denn Käse? Es ist vergammelte Milch. Also, ja, kann ich mir schon vorstellen. Gut, riechen tut er auch nicht immer. Die haben halt dafür dann andere Sachen, wo wir sagen so, was? Aber ich esse auch gern Pressack. Pressack ist eigentlich auch nichts. Wenn man es beschreibt, klingt es eigentlich nicht so lecker.
Ich muss ja mal an die 15 verschiedenen KitKat-Varianten denken, mit Wasabi und so.
Ja, die haben ja fast alles mit Wasabi, weil die da voll drauf abfahren. Ich mag das Zeug ja nicht.
Aber die haben ja auch Wasabi. Wir haben ja meistens hier kein Wasabi.
Die haben ja, die haben den richtigen Wasabi. Wir haben ja nur, meistens machen die das aus unseren heimischen Rettichen.
Und das schmeckt nicht gegen unseren heimischen Rettich.
Nee, aber nee, der schmeckt halt anders.
Naja. Ich glaube, ich hatte letztens richtigen Wasabi und bin halber gestorben.
Ja, der ist schärfer. Aber der, ja. Ich konnte jetzt mal etwas, wenn ich schon nichts vorbereitet habe, konnte ich jetzt mit unnützen Trivia-Wissen auftrumpfen. So.
Ich finde es sehr nützlich.
Ja, ich auch. Ich meine, ja, die Amis und ihr Essen.
Also das Fertigessen von Dine, das ist echt uiuiui. Also ich sehe es auch immer an den Kuchenrezepten, da ist einfach viel zu viel Zucker drin. Also man kann tatsächlich, das sollte man nie machen, Zucker bei amerikanischen Rezepten kann man halbieren bis dritteln. Sollte man bei einem Anführungszeichen normalen Kuchenrezept nicht machen, weil das auch chemisch interessant ist, was, wenn man Kristallzucker in ein Rezept drin hat für die Konsistenz, wie es aufpackt und wie knusprig das wird oder nicht und so weiter und so fort. Aber tut das bei amerikanischen Rezepten.
Ich hatte letztens Fanta-Kuchen gemacht. Die würde ich schon 20 Gramm weniger machen. Da wäre ein bisschen zu süß.
Ja, da hast du ja die Fanta auch noch drin. Das ist ja auch noch süß. Oder musst eine andere Fanta-Marke nehmen. Da gibt es auch welche mit mehr und mit weniger Zucker.
Ja, stimmt auch wieder. Aber ich
Ich glaube, Original-Fanta hat irgendwie so 12 Gramm, 14 Gramm pro 100 Milliliter oder so. Irgendwas in der Größenordnung. Deutsche Fanta, ja. Deutsche Fanta.
Wieder bin ich bei dem Punkt, dass ich spanische Fanta vermisse.
Die ist auch so komisch orange, glaube ich, ne? Die schmeckt
ja. Ja, die ist auch viel, viel orangiger. Die ist so lecker. Erste, was ich immer mache, wenn ich irgendwo in Spanien im Urlaub bin oder Gran Canaria oder so, ist ein Sparrennen und mir da Fanta kaufen.
Ich kaufe immer die italienische Zitronenlimo. Mhm. Wenn wir dort sind. Die hat nämlich Chininanteile. Mhm. Also die ist so ein bisschen Richtung Bitter Lemon. Aber halt nicht ganz so bitter wie Bitter Lemon, aber so ein Zwischendings. Und ich finde das geil. Und das gibt's bei uns nicht. Beziehungsweise inzwischen gibt's es als italienische Limo, als Limonata von San Pellegrino ab und zu in diesen Dosen und so.
Was glaube ich,
da muss ich aufpassen. Ja, leider.
Mhm. Ich nehme immer, wenn wir im Urlaub sind, oder beziehungsweise inzwischen ja nicht mehr mit mir, aber wenn meine Eltern in Italien sind, nehmen sie mir immer ein Sixpack von dem Limo mit. Schön.
Vielleicht da noch der Hinweis auf Orangina. Und die gibt's in, 2 Liter Flaschen in Frankreich.
Was? Bei uns nur in diesen mini-futzi-kleinen Flaschen.
Das ist wirklich, wie hier an der Grenze ist es ja, wenn du dann rüber gehst, in Super-Ü. Dann und so sonstige Dinge gibt es da wirklich so 6er-Träger, 2 Liter Orangina. Ist halt so Grenzverkehr.
Ich bin halt inzwischen auf Fruchtschorle zu 90% der Zeit. Und früher habe ich die Säfte komplett pur getrunken. Das packe ich heute nicht mehr, das ist mir zu süß. Ich glaube, das ist einfach, wenn man älter wird. Weiß nicht. Oder es war einmal, weil der Winter so kalt und der Sommer war so heiß, da hast du ja sowas nicht runterbekommen, da hast du ja fast nur Wasser getrunken. Dann hatte ich mich so dran gewöhnt, dass ich jetzt 9 Teile Wasser, 1 Teil Saft oder so trinke, mehr packe ich nicht mehr.
Okay. Ja, schon ein.
Aber ist ja gesund, also passt ja.
Dann sind wir ja, glaube ich, ziemlich durch.
Das auch, aber wir sind auch fertig mit den Themen.
Das ist richtig.
Ich werde jetzt langsam wieder wach. Dazu guter Disclaimer, ich habe heute Nachmittag ein Schläfchen eingelegt und das sollte eigentlich eine halbe Stunde bis Stunde dauern und das waren dann 4 Stunden oder so. Und selbst dann wäre ich nicht aufgewacht, wenn ich nicht mit einem Auge mal aufs die Uhr geguckt hätte, so, vielleicht solltest du aufstehen, wenn du noch was essen willst vor der Aufnahme.
Ja, dann, kommt vor.
Ja, dann ich habe meine Tabletten vergessen gehabt und naja.
Dann nochmal die Empfehlung von alle Zuhörer. Kommt auf unseren Discord, da sind immer schöne, interessante Gespräche. Wir haben einen kleinen, feinen Discord mit einer ausgewählten Anhängerschaft. Das klingt jetzt devoter, als es sein sollte.
Ihr werdet alle persönlich begrüßt.
Das ist richtig, von allen 3. Schaut bei uns auf Twitter vorbei. Schreibt uns, wie gesagt, gerne über unsere Sprachqualität reden wir nächstes Mal, glaube ich, nochmal drüber. Und ja, das war es, glaube ich, jetzt von meiner Seite. Ein paar Themen, die ich noch habe, würde ich nächste Woche nochmal was erzählen. Ja.
Ich verspreche auch hoch und heilig, nächste Woche wieder was vorzubereiten.
Dann würde ich sagen, ja, schönen Morgen, Mittag, Abend, wann immer uns hört. Genießt die Sonne. Seid hoffentlich nicht so sehr stark allergisch wie wir oder ich. Und ja, dann schön. Bis bald.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.